Kapital, der Wirtschaftspodcast.
Ich darf Sie wärmstens begrüßen in einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Manche Dinge passieren mit einem großen Knall und ganz plötzlich. Und dann gibt es wiederum Dinge, die ganz langsam und ganz allmählich voranschreiten, aber über die Zeit dann tatsächlich ihre Wirkung entfalten. Ein Beispiel für Letzteres ist die Wärmepumpe. Also eine Form der Heizung, die ohne Brennstoffe wie Öl und Gas auskommt und im besten Fall mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben wird. Was war das für ein Streitthema in den Zeiten der Ampelkoalition? Da war von Heizhammer die Rede. Der damalige Wirtschaftsminister wurde zum Gott sei bei uns erklärt. Darüber hinaus schwirrten allerlei Thesen umher. Die Wärmepumpe sei zu laut, eigne sich nicht für den Altbau. Außerdem ist sie viel zu teuer und man muss jedes Haus von Grund auf sanieren. Es ergab sich ein Aufruhr gegen den politischen Versuch, die Wärmepumpe schneller im bestehenden Gebäudebestand unterzubringen. Das Ziel war ja eigentlich, unabhängiger von Rohstofflieferanten wie Russland oder den Kataris zu werden. Aber das geriet in der allgemeinen Aufregung ein bisschen in Vergessenheit. Was war das Ergebnis? Allgemeine Verunsicherung, ein Absturz bei den Verkaufszahlen im vergangenen Jahr. Die jetzige Bundesregierung schrieb sich dann sogar in ihren Koalitionsvertrag, sie werde das Heizungsgesetz abschaffen, also die gesetzliche Grundlage, auf der die Förderung der Wärmepumpe für Eigenheimbesitzer aufbaute. Passiert ist politisch seitdem ziemlich wenig. Man hat fast den Eindruck, die schwarz-rote Koalition würde das Thema jetzt am liebsten beerdigen. Und das hat einen Grund. Die Wärmepumpe verkauft sich nämlich inzwischen ziemlich gut. Deutlich besser jedenfalls als ihre fossilen Konkurrenten wie die Gas- oder Ölheizungen. Im laufenden Jahr dürfte sie erstmals die am häufigsten installierte Heizungsart werden. Wie es zu dieser stillen Wende kommen konnte und warum er nicht so richtig versteht, was die Regierung da gerade wieder veranstaltet, darüber habe ich mit Felix Ploog gesprochen, dem Chef des Berliner Heizungsinstallations-Startups Thermondo. Das Unternehmen verkauft inzwischen ausschließlich Wärmepumpen und hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 45.000 Heizungen ausgetauscht. Herzlich willkommen, Felix Ploog, in unserem Podcast.
Danke.
Herr Ploog, als wir uns das letzte Mal begegnet sind, das war in einem Schulungszentrum in Berlin-Reinickendorf, das Sie eröffnet haben, um Heizungsinstallateure auszubilden oder weiterzubilden zur Wärmepumpeninstallation. Das klingt so ein bisschen danach, als wäre da ordentlich Bedarf. Ist das so?
Ja, absolut. Also der Markt hat sich ja dieses Jahr sehr gut entwickelt. Wir sind noch nicht wieder auf den alten Niveaus, aber wir haben jetzt gegenüber Vorjahr ungefähr ein Wachstum von 50% im Wärmepumpenmarkt. Also letztes Jahr waren wir leicht unter den 200.000 verkauften Wärmepumpen und dieses Jahr werden wir an die 300.000 Marke rankommen als Markt. Und das ist natürlich etwas, von dem wir auch profitieren, dass die Wärmepumpe sich mehr und mehr durchsetzt und die Standardheizung wird im deutschen Einfamilienhaus.
Sie haben ja gerade die Zahlen sozusagen so ein bisschen referiert. Ich glaube, die ersten 10 Monate des Jahres liegen wir jetzt so bei einem Plus von 200 oder vielmehr bei 255.000 Wärmepumpen. Das ist in der Tat ein Plus, glaube ich, schon über 50%. Muss man noch gucken, was jetzt in den letzten beiden Monaten dazukommt. Was bedeutet das denn für Sie als Unternehmen? Also wie steigt da der Druck einfach auch? Weil das geht dann ja auch irgendwann an die Kapazitäten.
Genau, also ich glaube, der Grund, warum wir die Akademie eröffnet haben, war natürlich auch, dass wir sowohl eigene als auch dritte Installateure ausbilden können. Es gibt nach wie vor einen großen Bedarf daran, mehr SHKler auf das Thema Wärmepumpe umzuschulen. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Das ist natürlich unsere Mission. Das ist natürlich auch nicht ganz uneigennützig, weil wir mit dem Markt auch im Prinzip im Umsatz gewachsen sind dieses Jahr. Wir sind stark gewachsen im Umsatz. Und die knappste Ressource, wenn man mal auf unseren Funnel schaut, ne, also alles, was wir verkaufen vorne, müssen wir natürlich irgendwann auch installieren. Und am Ende müssen das Menschen sein, die diese Installation machen. Deswegen ist für uns die Ressource Mensch und Installateur wahnsinnig wichtig und ein großes Fokusthema, wo wir ständig drüber nachdenken, wie wir das effizienter, besser, sicherer machen können. Und dazu brauchten wir diesen Ort der Akademie, um diese Prozesse immer besser zu machen, immer weiter zu optimieren.
Jetzt haben Sie gerade das Wachstum im Markt und auch bei Ihnen beschrieben. Es hieß ja lange, ja klar, Wärmepumpe funktioniert im Neubau. Da wird es auch stark nachgefragt. wo es noch gar nicht so richtig ankommt, ist in der Sanierung. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Also ich glaube, das sind wir das beste Gegenbeispiel, dass das nicht stimmt, weil wir machen nur Sanierung, wir machen nur Retrofit. Also das ist wirklich unser Geschäftsmodell. Wir machen gar nichts im Neubau. Das liegt einfach daran, dass wir uns seit 10 Jahren darauf spezialisiert haben, in den Bestand zu gehen und dort Projekte umzusetzen. Und der Anwendungsbereich ist maximal groß. Also es gibt wirklich nicht viele Projekte, die wir ausschließen müssen, einfach aufgrund von konstruktionsbedingten Rahmenbedingungen, sondern wir können nahezu eigentlich alles bauen. Und das wird auch derjenige feststellen, der zu uns kommt, dass wir dort eine große Flexibilität haben. Wir haben viele verschiedene Leistungsklassen. Wir haben auch einen modularen Aufbau der Anlage, können mittlerweile auch sehr gut in kleine Räume reinkommen. Und die technische Weiterentwicklung war rasant in den letzten Jahren. Also es ist wirklich beachtlich, wie sehr die Leistung und die Effizienz der Anlagen sich nochmal verbessert hat in den letzten Jahren. Und wir gehen auch davon aus, dass es weitergehen wird. Insofern, es wird immer besser. Ich glaube, in absehbarer Zeit werden wir eigentlich jeden Use Case im Haus auch abdecken können mit einer Wärmepumpe.
Es gibt ja tatsächlich nach wie vor Vorbehalte oder es wird viel darüber diskutiert, wo es sich möglicherweise nicht lohnt oder wo es schwer möglich ist, eine Wärmepumpe einzubauen. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt schon Fälle, wo Sie sagen müssen, da geht's nicht. Wo geht's denn tatsächlich nicht? Also wo sind denn die Hürden noch?
Also es gibt so Edge Cases, also zum Beispiel gibt es sogenannte Dachzentralen. Das sind jetzt so sehr, sehr kleine, kompakte Gasheizungen, die so teilweise in den 90er Jahren verbaut wurden. Das ist nicht so ganz einfach dort. Beispielsweise mit einem Splitgerät zu arbeiten, wo man eine Außen- und Inneneinheit hat. Nur das ist so ein Beispiel. Das ist aber wirklich eine kleine Gruppe von Häusern. Und dann haben wir nach oben immer noch das Thema der Heizlast. Also wenn das Haus jetzt sehr, sehr groß ist oder sehr schlecht isoliert ist, dann wird die Installation sehr teuer. Sie ist immer noch machbar, aber dann muss man möglicherweise auch 2 Geräte hintereinander schalten, was natürlich die Investitionskosten in die Höhe treibt. Und da ist es weniger eine Frage der technischen Machbarkeit als der Rentabilität der Investitionen. Und deswegen ist das ein Bereich, wo, glaube ich, auch noch die Kunden etwas zurückhaltender sind und vielleicht erstmal eine Dämmung machen oder irgendwie andere Dinge am Haus machen, um die Heizlast runterzukriegen, bevor man dann irgendwo die Entscheidung trifft, die Wärmepumpe zu installieren. Aber wir reden wirklich über kleine Segmente, die immer kleiner werden.
Ein zweites Urteil, das man häufig hört, wenn man so in der Abendunterhaltung über die Wärmepumpe spricht, ja, die sind ja wahnsinnig laut und dann kriegen wir Ärger mit unseren Nachbarn oder können selbst nachts nicht schlafen. Was hat sich da getan?
Ja, also das ist wirklich ein kompletter Mythos. Das ist eigentlich offensichtlich für jeden, der sich mal neben eine Wärmepumpe stellt. Und ich glaube, Sie haben sich neben eine gestellt in der Akademie, die bei uns gelaufen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist wirklich nicht mehr hörbar. Das ist leiser als ein Kühlschrank mittlerweile im leisen Modus, also auch in dem Nachtmodus. Das ist einfach absolut gelöstes Problem durch entsprechende Ventilatoren, die mittlerweile so gebaut werden, dass man den Ventilator weder sieht noch hört. Und das ist eigentlich ein Thema, was keines mehr ist. Und insofern glaube ich, jeder kann sich davon überzeugen, indem er mal zum Nachbar läuft und mal sein Ohr ranhält im Abstand von 1 Meter, der wird in der Regel nichts hören.
Das ist die Frage, was der Nachbar dazu sagt, wenn man sein Ohr an die Wärme holt.
Ja, genau. Das sollte man vielleicht vorher einmal abstimmen, dass man nicht andere Probleme hat. Ja, genau.
Woher kommt denn dann so ein Gerücht? Ist das eine Lobbygeschichte?
Naja, ich glaube, das ist schon, die ersten Generationen der Wärmepumpen waren natürlich noch relativ nah an Klimaanlagen von der Bauart her, also konstruktionsbedingt. Und das war teilweise schon lauter. Das sind Geräte, die schon im Sommer auch mehr Geräusche machen können. Aber das ist einfach ein Forschung- und Entwicklungsfokus der letzten Jahre gewesen, weil klar war, dass diese Splitgeräte im Außenbereich aufgestellt werden müssen und eben auch im urbanen Bereich. Und man hat dafür einfach Lösungen gefunden mit großflächigen Ventilatoren. Die haben auch so kleine Rillen, die im Prinzip Verwirbelungen vermeiden. Also das ist einfach gelöst. Ich glaube, diese erste Generation, wie gesagt, da war es noch ein Problem möglicherweise, aber das Problem ist absolut gelöst.
Jetzt haben wir ja in den vergangenen Jahren, was den Absatz von Wärmepumpen angeht, eine ziemliche Achterbahnfahrt erlebt, was auch so ein bisschen an dem politischen Umfeld gelegen hat. Also mal gab es eine Regierung, die gesagt hat, wir setzen mit voller Pulle darauf. Dann gab es scharfe Kritik, die auch von den Medien mitgetragen worden ist. Jetzt haben wir wieder eine Bundesregierung, die angetreten ist und gesagt hat, das Heizungsgesetz, in dem ja die Förderung für die Wärmepumpen verankert ist, wird abgeschafft. Wissen Sie eigentlich, was jetzt gerade gilt?
Also das ist ja gerade in der Mache, wie Sie wissen. Wir warten ja alle sehr gespannt darauf, was jetzt am Ende als Gesamtkunstwerk aus dieser Koalition kommt. Also das ist noch nicht ganz klar. Ich glaube, Wir haben die Situation, dass die Union natürlich im Wahlkampf irgendwie einen markigen Spruch raushauen musste. Und das Heizungsgesetz muss weg, war eben genauso gedacht als eine Vereinfachung, die, glaube ich, gewissen Leuten das Gefühl gibt, okay, da wird etwas angegangen, was vielleicht nicht jedem gefallen hat.
Und weiß ja auch niemand so genau, was das eigentlich heißt.
Richtig, genau. Genau, dazu wollte ich gerade kommen. Ich glaube, und dann gibt es die realpolitische Seite des Wärmegesetzes, die eigentlich völlig klar ist, dass es wunderbar funktioniert. Es funktioniert genau so, wie es funktionieren sollte. Wir haben in dem Sektor Heizen das geschafft, was wir im Mobilitätsbereich auch nach Jahrzehnten immer noch nicht geschafft haben, nämlich, dass wir eine Stabübergabe haben von der Gasheizung an die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist jetzt die Heizung Nummer 1. Die Leute wollen die Wärmepumpe. Das sehen wir in jeder Umfrage. Es ist wirklich eine große Mehrheit. Die ideologische Diskussion ist beendet und die Wärmepumpe läuft jetzt hoch. Die Hersteller in Europa können sozusagen ihre Investitionen rekapitalisieren. Darüber freuen sich auch alle. Also eigentlich will keiner, dass sich groß was ändert. Und ich glaube, das ist auch die Realität, wenn Sie mit den Abgeordneten sprechen oder auch mit Mitgliedern der Regierung. Aber Sie müssen irgendwie aus diesem Thema rauskommen, dass Sie das versprochen haben vor der Wahl. Und ich glaube, das wird jetzt irgendwie so ein wundervoller Spagat werden, wo man verkünden kann, man hat das Heizungsgesetz abgeschafft, aber gleichzeitig wird sich an der Anreizwirkung und an der Förderung nicht wahnsinnig viel ändern. Das ist meine Erwartung. Ich glaube, man kann sich nie sicher sein, was aus der Politik kommt. Das ist so meine Lehre der letzten 2 Jahre. Man sollte nicht unterschätzen, dass da auch Dinge passieren können, die vielleicht unerfreulich sind. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Entscheider alle dazu gelernt haben von dem Desaster 2023 und keiner will, dass sich diese Disruption wiederholt in der Branche. Das ist wirklich spürbar.
Das heißt, Ihr Plädoyer wäre eigentlich alles so lassen, wie es ist und notfalls klebt man ein anderes Etikett drauf?
Genau. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ich glaube schon, dass es so eine graduelle Reduktion der Förderung geben würde. Das halte ich auch, sagen wir mal, in Maßen für sinnvoll, dass man einen Markt dann irgendwo auch dahin erzieht, sich dann irgendwann auch eher unabhängig von Subventionen machen zu können. Aber der Markt ist da noch nicht und das wissen auch alle, auch aufgrund des hohen Strompreises natürlich, ne, der immer etwas ist, gegen das wir ein Stück weit ansubventionieren. Aber ich gehe davon aus, dass genau das dabei rauskommen wird. Am Ende keine große Änderung, eine vorsichtige Änderung und die gestaffelt über mehrere Jahre. Das wäre das beste Ergebnis und ich glaube, das wissen auch alle Beteiligten.
Jetzt ist das Förderumfeld ja das eine Argument sozusagen, über das man mit den Kundinnen und Kunden sprechen muss. Das andere ist, haben Sie gerade selbst angesprochen, das ist der Strompreis. Also sozusagen auch die Differenz im Grunde zwischen Strompreis und Gaspreis, die letzten Endes entscheidend ist für die Investitionsentscheidung, ob ich mir so ein Gerät einbaue oder nicht. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Wir haben ja auch, was das europäische Emissionshandelssystem angeht, jetzt wieder eine neue Debatte, die dann auch auf diese Differenz Einfluss nehmen könnte.
Ja, genau. Also das fragen wir uns natürlich auch. Ne? Ich glaube, diese ETS2-Debatte verlief ja sehr, also zumindest medial ausgetragen, sehr, sehr schnell. Also das hat mich verwundert, weil ich dachte, dass es schon länger dauern würde, so ein Gesetzeskonstrukt, was auf europäischer Ebene verabschiedet wurde, also aufzulösen. Aber dann irgendwie scheinen sich die Mehrheiten dafür doch gefunden zu haben. Und natürlich schauen wir jetzt sehr genau, ob Friedrich Merz das liefert, was er versprochen hat, nämlich dass der CO2-Preis das zentrale Instrument seiner Klimapolitik bleiben soll. Ich glaube, dass wir auf der deutschen Ebene da eine relativ hohe Sicherheit haben, dass das erstmal so bleibt, obwohl ETS2 jetzt nicht kommt. Also davon würde ich ausgehen, dass wir die CO2-Bepreisung beibehalten. Aber Deutschland muss auch alles dafür tun, dass auf europäischer Ebene dort irgendwo Chancengleichheit hergestellt wird und natürlich auch der Klimawandel jetzt nicht komplett hinten runterfällt. Insofern setze ich da auf eine deutsche Führungsrolle, dass ETS2 dann auch wie geplant ein Jahr später in Kraft tritt und seine Lenkungswirkung entfaltet. Das halte ich für wahnsinnig wichtig, dass das aufrechterhalten wird.
Ja, also ich kann mich erinnern, als wir in Berlin-Reinickendorf gesprochen haben und als Sie dort gesprochen haben, da klang das schon noch so ein bisschen dramatischer, also was so eine Verschiebungswirkung von ETS2 angehen könnte. Sehen Sie das inzwischen einfach so ein bisschen entspannter oder sagen Sie einfach, ist halt so?
Nee, also ich glaube, ich gucke natürlich in erster Linie auf den deutschen Markt. Und in Deutschland haben wir ja ein Fallback für ETS2, also nämlich ETS1, also dass wir im Prinzip die CO2-Bepreisung auch weiter beibehalten werden. Ich glaube, das hat ja, also das haben die politischen Entscheider ja auch erklärt, dass es auch in 2026 einen CO2-Preis ergeben wird. Insofern ist das erstmal abgesichert. Ne? Ich glaube, das erklärt, warum ich jetzt kurzfristig keine große Sorge habe. Ich glaube, das Worst-Case-Szenario wäre, dass auf europäischer Ebene das komplette ETS2-Framework beerdigt wird und dann Deutschland nachzieht und letztendlich auch den Ausstieg aus der CO2-Bepreisung macht, das wäre eine Katastrophe. Dann fangen die Leute an, sich wieder Gasheizungen zu installieren. Und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Insofern, ich hoffe, das ist die Dramatik, die Sie sozusagen hören wollten. Also das ist zumindest die ich verspüre. Aber ich habe immer noch eine hohe Zuversicht, dass das auch genauso kommen wird. Dass ETS2 eben nicht beerdigt wird, sondern dass es als das einzig wirklich europaweite Instrument für Klimaschutz nicht aufgegeben wird, weil das wäre ein Offenbarungseid für die nachfolgenden Generationen. Das kann sich keiner leisten, aus meiner Sicht.
Sie sind ja als Unternehmen sehr eng im Kontakt mit den Leuten, die sich diese Geräte einbauen. Was erleben Sie denn da an der Basis? Also dieses ja doch etwas volatile Umfeld, verunsichert das die Leute nach wie vor?
Absolut. Absolut. Also ich glaube, die Verunsicherung ist nicht mehr so groß wie im Jahr 2023, wo im Prinzip auch medial gab es ja zwei Lager. Es gab so ein Lager, das gesagt hat, okay, die Wärmepumpe ist die Zukunft. Und dann gab es das andere Heizhammerlager. Und ich glaube, das ist nochmal verwirrender für Konsumenten, als das wir heute haben. Ich glaube, heute gibt es eigentlich kein Medium mehr, was die Gasheizung propagiert oder fossile Energien und sagt, die Wärmepumpe funktioniert nicht. Also diese ideologische Diskussion ist abgeschlossen. Insofern habe ich schon das Gefühl, dass das einfachere Diskussionen sind. Aber ich glaube, was ich schon sehe oder auch was unsere Verkäufer tagtäglich erleben, ist, dass die Kunden immer noch ein Stück weit zurückhaltend sind, weil sie sagen, naja, so ganz klar ist es ja auch noch nicht, wie sich Gas- und Strompreis entwickeln wird. Deswegen warte ich einfach noch mal ein Jahr oder zwei. Und das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass wir auch dort keine klare Kommunikation aus der Politik haben. Also wenn wir die Gasspeicherumlage reduzieren, die Stromsteuer aber nicht, dann wirft das natürlich Fragen auf, was der politische Entscheider damit eigentlich bezwecken will. Dann haben wir jetzt die Netzentgelte gesenkt, die aber nur bedingt und sehr komplex überhaupt bei dem Kunden ankommen und auch sehr uneinheitlich. Insofern ist es da auch nicht einfach, eine Kostenentlastung auszurechnen für den Kunden, weil am Ende entscheidet der Kunde immer wirtschaftlich. Und das ist genau das, was Sie gesagt haben. Das ist das Gas-Strompreis-Verhältnis. Und letztendlich alles, was auf diese beiden Kostentreiber einzahlt, hat eine direkte Auswirkung auf die Rentabilität. Und momentan ist es halt widersprüchlich. Muss man einfach ganz klar sagen, dass es nicht völlig klar ist. Trotzdem ist die Rentabilität der Wärmepumpe schon noch gegeben. Ich glaube, das ist unter den aktuellen Bedingungen durchaus sinnvoll. Ungefähr eine Amortisationsdauer von etwa 7 bis 8 Jahren für eine Wärmepumpe. Und das ist immer noch eine gute Entscheidung. Aber es könnte klarer sein.
Sie haben gerade selbst gesagt, die Debatte ist weniger ideologisch geworden. Können Sie eigentlich sich erklären, warum die so ideologisch geworden ist überhaupt? Also das ist eine Frage, die ich schon häufiger gestellt habe, auch bei anderen Unternehmen, die mit dem Thema Wärmepumpen beschäftigt sind. Und auf die ich noch nicht so eine richtig ganz klare Antwort bekommen habe. Das ist ja eigentlich einfach nur eine Technologie, die auf den ersten Blick eigentlich erstmal Sinn ergibt.
Ja, total. Also ich glaube, das ist nicht mehr so leicht zu rekonstruieren, wie diese Dynamik im Jahr 2023 entstanden ist. Ich glaube, es war so eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, dass sozusagen Habeck oder auch insgesamt diese Koalition damals in Teilen der Bevölkerung als ideologisch wahrgenommen wurde, möglicherweise, weil man eben bestimmte Vorgaben gemacht hat, womit man heizen soll und womit man nicht heizen darf. Ich glaube, dass das einfach immer Leute triggert, ehrlicherweise, wenn sie das Gefühl haben, da ist jemand, der aus ideologischen Gründen mir etwas vorschreibt. Und dann gab es so eine Gegenbewegung, dass man das ja eigentlich nicht machen dürfte, die ja auch medial von beispielsweise vom Axel Springer Konzern dann sehr stark unterstützt wurde. Und ich glaube, irgendwann ist einfach dann klar geworden, dass man mit diesem Thema Aufmerksamkeit generieren kann und Engagement bei Konsumenten und bei Lesern einer Zeitung. Und ich glaube, darüber entsteht dann einfach Polarisierung, und Polarisierung verkauft sich halt so. Ich glaube, und das ist irgendwo in so eine Spirale gemündet, die bis heute irgendwo nachwirkt. Ja, und insofern, ich würde das mal als ein temporäres mediales Phänomen bezeichnen, was mittlerweile aber abgeschlossen ist und sich eher versachlicht hat.
Temporär, aber dann doch recht durchschlagskräftig.
Ja, sehr.
Sie haben im Oktober zusammen mit 19 anderen Unternehmen, teilweise direkten Konkurrenten, teilweise auch Unternehmen aus etwas anderen Bereichen, so eine Art Plädoyer veröffentlicht aufgrund einer Studie. Ein Plädoyer für dezentrale Lösungen im Energiebereich. Was ist die Idee dahinter?
Ja, genau. Ich glaube, das ist gut, dass Sie es ansprechen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und zwar das Thema Flexibilisierung ist für uns ein Riesenpotenzial. Was bedeutet das? Flexibilisierung bedeutet nichts anderes als, dass man in einem Markt, in einem Energiemarkt wie Deutschland, wo man sehr viel volatile Energieerzeugung hat durch Erneuerbare, einfach wahnsinnig viel Potenzial hat über Flexibilisierung. Das bedeutet zum Beispiel Speicherung von Energie, also Zwischenspeicherung in Batterien, aber auch phasenverschobenen Verbrauch von Energie, einfach irre viel Potenzial hat, den Energiebedarf zu glätten und damit insgesamt die Energiekosten deutlich zu reduzieren. Einfach durch smartes Verschieben von Erzeugung und von Last im Netz. Und das ist eine große Initiative, die wir unterstützen. Das hat ein Potenzial in den nächsten Jahren ungefähr von 255 Milliarden, was Wahnsinn ist. Und das ist also eine Ersparnis von 255 Milliarden Euro, die der Volkswirtschaft zugutekommt, einfach dadurch, dass wir es schaffen, über die Digitalisierung des Netzes, über Smart Metering, über einfach intelligenteres Verschieben und Messen deutlich Energiekosten zu sparen. Und das ist etwas, was den Steuerzahler nichts kostet. Das ist einfach nur etwas, was sozusagen regulatorische Anforderungen setzt. Wir müssen einfach dort den Smart Meter Rollout vor allem, das ist eigentlich die größte Hürde, deutlich beschleunigen, um immer mehr Haushalte in die Lage zu versetzen, Energie einzuspeisen oder Energie zu nutzen in Zeiten, wo der Strompreis günstig ist. Also das heißt, wo viel Strom im Netz ist. Und das ist der Push von uns, von allen Climate Techs, die im Prinzip diese Lösung anbieten, die diese Flexibilisierung enablen und nutzen und die Nutzer dazu in die Lage versetzen, deutlich Geld zu sparen. Ja, und das ist die Initiative, die wir gemeinsam mit anderen großen Unternehmen kommunizieren. Auch sind da sehr vocal mit. Also wir glauben, dass es einfach unterbelichtet ist aktuell in der politischen Diskussion und deswegen haben wir uns dazu entschieden, uns da zusammenzutun.
Jetzt sagen Sie, das ist unterbelichtet in der politischen Diskussion, aber es ist ja im Grunde im Kern keine ganz neue Idee. Also sozusagen die Energieversorgung zu dezentralisieren, zu digitalisieren, das ist was da, ich weiß nicht, da sprechen wir ja schon seit, weiß nicht, 20 Jahren drüber. Warum fällt uns das ja offenkundig so schwer, wenn Sie jetzt nochmal mit so einer Initiative da rausgehen müssen?
Ja, das ist ein großes Thema, aber ich glaube, ich versuche mal vielleicht so ein paar Themenbereiche dazu anzuschneiden, die aus meiner Sicht dafür ursächlich sind. Also im Kern ist das Problem, dass wir nicht schnell genug digitalisieren. Wir haben einfach nicht schnell genug diesen Smart Meter Rollout hinbekommen. Also der Smart Meter ermöglicht ja jedem sozusagen, dass wir für jeden Konsumenten im Netz, also für jeden Haushalt, mehr oder weniger in Echtzeit wissen, was dieser Nutzer verbraucht oder was er erzeugt an Strom. Das ist die Idee dabei. Und dann kann man darüber eigentlich sehr schön den Strom von A nach B lenken, wo man ihn halt braucht und wo man ihn nicht braucht, kann man ihn irgendwie einspeichern oder halt weiterleiten. Aber die Transparenz, das Verständnis, was im Netz passiert, ist natürlich Grundvoraussetzung dafür, dass man diese Dinge in Echtzeit steuern kann. Und der Grund, warum der Smart Meter Rollout so langsam läuft, ist erstens, dass Deutschland mal wieder einen Sonderweg gemacht hat mit extrem hohen Anforderungen aus datenschutzrechtlicher Sicht, aber auch aus Cybersecurity-Sicht an die Smart Meter, also einen kompletten Sonderweg mit extrem hohen Kosten, die mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden sind und mit einem sehr komplexen Verfahren, wie dieser Smart Meter installiert wird. So, das war über Jahre lang, also über viele Jahre der Grund, warum wir dort nicht vorangekommen sind, warum andere Märkte bei 80-90% Digitalisierung sind. Wir sind vielleicht so bei 1-2% gewesen lange. Jetzt geht's langsam hoch, aber das hat uns über Jahre zurückgehalten. Und das Zweite ist, dass wir mit unserem Verbund von fast 900 Verteilnetzbetreibern unfassbar langsam sind in der Umsetzung. Also viele der Netzbetreiber sind bis heute nicht in der Lage, den Smart Meter Rollout wirklich voranzutreiben. Deswegen gibt es ja auch mittlerweile wettbewerbliche Messstellenbetreiber, um das Thema zu beschleunigen. Aber das sind die beiden Hauptursachen dafür, dass es einfach viel zu langsam voranging. Und ich glaube, drittens, es gibt auch viele Legacy-Player in der Branche, die einfach kein Interesse daran haben. Das muss man auch fairerweise sagen. Die klassischen Energieunternehmen verdienen wahnsinnig viel Geld mit den aktuellen Redispatch-Kosten beispielsweise oder auch mit der Energieerzeugung, mit der zentralen Energieerzeugung. Für diese sind Flexibilisierungen erstmal eine Konkurrenz für das klassische Energieerzeugungsnetz. Und deswegen haben die auch auf der Lobbyseite viel dafür getan, dass es länger dauert, als es länger dauern musste. Und das auf Kosten der Steuerzahler oder der Energiekonsumenten. Und das müssen wir jetzt schnellstens drehen.
Aber jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die aktuelle Bundesregierung eigentlich eher im Sinne dieser Legacy-Player im Moment spielt und nicht so wahnsinnig daran interessiert ist, tatsächlich das Netz zu reformieren. Die lächeln.
Also ich sehe verschiedene Signale. Ehrlicherweise sehe ich viel aus der Ära der letzten Koalition, das jetzt seine Wirkung entfaltet. Das muss man einfach fairerweise sagen. Und ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen Credit geben für das, was Habeck da gemacht hat in den letzten Jahren. Und ich sehe aus dieser Regierung aber auch verschiedene Impulse. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Versuch unternommen wird, es so ein bisschen allen recht zu machen. Das ist deswegen Gasspeicherumlage, ein bisschen Netzentgelte senken. Ja, in Smart Meter Rollout wollen wir auch etwas beschleunigen. Aber für mich ist es noch so ein Flickenteppich und keine klare Handschrift einer politischen Richtung. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen die Klarheit, dass wir in diesem Land elektrifizieren werden, dass wir auf Erneuerbare setzen und dass wir alles dafür tun, die Kosten für die Nutzer so gering wie möglich zu gestalten. Und dafür gibt es bestimmte Instrumente. Und ich würde das wirklich gern konsistenter und klarer sehen, als ich es bis jetzt sehe. Es ist aber auch nicht alles schlecht. Ich glaube, das muss man fairerweise auch sagen.
Vielleicht daran ansetzend zum Schluss. Wir haben ja eingangs über Zahlen gesprochen. Sie haben gesagt, wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich so an die 300.000 Marke kommen, was den Absatz von Wärmepumpen angeht. Es gab ursprünglich mal so diese Zielmarke von 500.000 pro Jahr. Ist das was realistisch für die kommenden Jahre ist?
Absolut, absolut. Also ich glaube, dass die Schätzung nächstes Jahr ging jetzt so auf die 450 ungefähr. Das wird natürlich auch von der Förderung abhängen, was mal als neues GEG dort kommuniziert wird. Aber ich glaube, das kann jetzt schneller gehen, als vielleicht manche denken. Ich glaube, dass wir jetzt so viel Dynamik in dem Markt haben. Und wenn wir Kurs halten auf den Anreizen, wenn wir Kurs halten auf dem Thema Gas-Strompreis-Verhältnis, ne, das, wie Sie schon gesagt haben, ist am Ende entscheidend, alles entscheidend dafür, wie sich Konsumenten entscheiden, dann werden wir diese 500.000, wenn nicht nächstes, dann aber übernächstes Jahr erreichen. Da bin ich sehr sicher.
Das ist ein Wort. Herzlichen Dank, Felix Ploog.
Danke Ihnen.
Ja, eine Frage stellen Sie sich jetzt vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich was bei mir zu Hause für eine Heizung läuft. Und da muss ich gleich zu sagen, ich bin selbst kein Eigenheimbesitzer, habe daher auch da keinen Einfluss drauf. Und tatsächlich ist bei uns im Haus noch eine klassische Gasheizung eingebaut. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, und vielleicht ergibt sich das ja irgendwann auch mal, ja, könnte ich mir schon vorstellen, mal durchzurechnen, was man mit so einer Wärmepumpe alles anstellen kann. Vielleicht kommt es ja noch dazu. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie heute wieder dabei gewesen sind. Den redaktionellen Schnitt für diese Folge hat wie immer Lucille Garnier übernommen und akustisch hat das Ganze Andolin Sonnen betreut. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute für die kommende Woche. Bleiben Sie warm und gut aufgehoben und seien Sie gerne wieder dabei, wenn der nächste Kapitalwirtschaftspodcast erscheint. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und sage Tschüss.
Kapital. Der Wirtschaftspodcast.